großen Bogen. Und ich danke unserem Singeteam mit dem ersten Lied. Gott ist unser Gott, Herr der Ewigkeit, souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt, der in seiner Hand unser Schicksal hält. Weiter kann man den Bogen nicht spannen. Über alle Geschichte, alle Zukunft und jedes Leben. Und ich will tatsächlich heute auch wieder einen weiten Bogen spannen. Ich will reden über Jahrhunderte Geschichte, aber nur als, auch nicht nur als Illustration, sondern die Dinge, die uns bestimmen. Und alles Leben, alles Zusammenleben, jede Gemeinschaft, und heute ist ein Gemeinschaftstag, hat eine Zukunft, hoffen wir, aber eben auch eine Vergangenheit. Und alle Geschichte braucht Versöhnung, braucht Heilung. Ich denke auch daran, dass heute Wahlsonntag ist. Und ich mache mal hier mein Gerät an. Etwas, was mit der Zukunft zu tun hat. Aber wir werden bestimmt nicht von der Zukunft, die wir uns erhoffen, sondern von der gelebten Vergangenheit. Ich habe Geschichte studiert, aber später großes Interesse an der Kulturanthropologie gefunden. Und in der Kulturanthropologie geht es nicht einfach um das faktische Wissen oder um Zusammenhänge aus der Vergangenheit, sondern darum, um die Frage, na und, wie wirkt sich das auf die Gegenwart aus? Was aus der Vergangenheit bestimmt uns? Und da ist uns aufgetragen ein Dienst der Versöhnung. Wir werden die Texte heute zusammen lesen, wir werden viele Bilder sehen. Ich hoffe, die Sprünge werden nicht zu sprunghaft. Aber ein Dienst der Versöhnung ist nicht ein Akt der Versöhnung. Luther spricht vom Amt der Versöhnung. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Jetzt gucken wir, ob das geht. Und es geht bei mir nicht. Nächstes Bild. Ja, können wir den Text sehen? Ja, dann lese ich ihn uns mal vor. Das ist etwas lange, aber ein paar Mal wird das Wort Versöhnung vorkommen. Und das ist auch ein Brückenschlag vom Abendmahl. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Das bedeutet von seiner Herkunft her, wie die Welt ihn beschreibt, wie die anderen ihn sehen, nicht nach dem Fleisch. So kennen wir ihn doch nicht mehr so. Christus nach dem Fleisch, wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ja, und jetzt kommt es zu einem Blick nach vorne. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Luther sagt wunderbar, und das Wort von der Versöhnung unter uns aufgerichtet hat. Das war ein vergessenes Wort. Versöhnung war vergessene Tatsache. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das also unser lebenslanger Auftrag hat damit zu tun, dass Versöhnung möglich ist und dass Vergangenes uns nicht ewig bestimmen muss. Ja, hier noch einmal dieses Bild, so begegnet uns Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen. Heute wird in Schleswig-Holstein gewählt, in Frankreich gewählt. Und wir freuen uns über die Wahlmöglichkeiten. Wir freuen uns, dass wir auch eine Bandbreite abgebildet haben in unserer Parteiendemokratie, dass wir uns engagieren können. Und manche sagen, ja, winken ab und sagen, da gehe ich nicht hin, da ändert sich eh nichts, das ist eh nicht zu beeinflussen, aber das ist schlicht unwahr. Ich habe jetzt auch nachgedacht über das Wahljahr vor 8 Jahren und damals war ziemlich klar abzusehen, dass wohl Angela Merkel die meisten Stimmen bekommen wird und wahrscheinlich die Kanzlerin werden wird, aber es war nicht klar, in welcher Koalition. Und da gab es 3 Parteien und 3 Parteivorsitzende. Und ja, einer ist inzwischen Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier. Und von ihm wissen wir, dass er bekennender Christ ist. Der ist nach diesen Wahlen aus der Politik ausgeschieden für ein Jahr, wer weiß wofür? Ja, um seiner Frau eine Niere zu spenden. Wir hatten davor auch Regierungen, da waren wirklich die 3 einflussreichsten Männer in ihren 4. Ehen unterwegs und keine einzige davon hat gehalten. Aber da gibt es Alternativen. Und wenn es nicht Steinmeier geworden wäre, würde es vielleicht Cem Özdemir werden. Auch ein guter Politiker in unserem Land. Er ist bekennender Moslem. Das wäre eine Alternative. Die 3. Alternative war Guido Westerwelle. Ich will nicht mit dem Finger auf ihn zeigen, aber wir wissen, er lebte in einer eingetragenen Partnerschaft mit seinem homosexuellen Freund. Das war auch eine Alternative. Und zu sagen, bei einer Wahl entscheidet man gar nichts, wer Vizekanzler wird, wer die Bundesrepublik im Außenministerium vertritt, das ist einfach nicht so. Wir können nach vorne schauen, gestalten, wir dürfen beten, wir dürfen hoffen und wir sind überhaupt nicht fatalistisch, dass Dinge einfach ihren Lauf nehmen werden. Aber eben, wir sind eine Gemeinschaft und wir schauen mal zurück in die Vergangenheit, in die Geschichte. Hier eine wunderschöne Burg, nicht weit von Eisenach, die Wartburg, schön auch renoviert für dieses Jahr, weil wir in diesem Jahr 500 Jahre Reformationsgeschichte feiern. Luther, zu jeder Lebenssituation gibt es ein Zitat von Luther. Luther war irgendwann mal Mönch, aber er sagte auch, ein Jahr Ehe heiligt einen Mann mehr als 10 Jahre Kloster. Und ging dann in die Ehe, wahrscheinlich der Heiligung wegen. Und Gott gebrauchte diesen Mann, um die Geschichte Europas und der Welt ganz umzukrempeln. Viele Dinge sind zusammengelaufen, auch in der Weltpolitik jener Zeit, auch in dem technologischen Fortschritt, weil Buchdruck erfunden wurde. Und ja, wenn ihr eine Möglichkeit habt, besucht die Wartburg. Das ist jetzt nicht der Grund für die 500-Jahres-Feier, da ist der Grund ein Ereignis in Wittenberg, nicht so weit weg, wo Luther etwas an die Wand genagelt hat. Er sagte mal, ich nagel nicht oft was an die Wand, aber wenn ich das tue, passiert was. Aber das ist jetzt kein echtes Zitat. Seine Thesen haben etwas ins Rollen gebracht, das auch auf viel Widerstand gestoßen ist. Er musste in dieser Burg versteckt werden. Und jetzt ist es so, schaut euch mal die Jahre an, in denen es passiert. Wir merken uns die einfach. 1483 bis 1546, das sind die Lebensjahre von Dr. Martin Luther, einem Theologen. Und dort hinten sehen wir an einem Gebäude einen Erker. Dahinter hat er gesessen und für uns die Bibel übersetzt. Und die Bibel, die ich hier so auf dem Tisch liegen habe, ist auch ein Ergebnis dieser Arbeit. Sehr segensreich, sehr nachhaltig. 500 Jahre später trägt es immer noch Früchte. Und dann gehen wir ein bisschen weiter. Und das ist jetzt ein Schauspiel aus Eisenach. Und das ist eine Schlagzeile aus einer Zeitung. Der Wiedertäufer Fritz Erbe bangte im Lutherhaus um sein Leben. Das Lutherhaus ist in Eisenach unten und wir haben hier ein Anspiel, ein Theaterstück. Und was hat das mit diesem Fritz Erbe auf sich? Wieso fürchtet der im Lutherhaus um sein Leben? Ja, das mit dem Fritz Erbe ist eine Geschichte, die ist nicht so bekannt, aber die hat genauso mit der Wartburg zu tun wie die von Luther. Hier sind wir erstmal unten im Ort Eisenach. Da hinten sehen wir einen Turm mit einer Holztür. Das ist der sogenannte Storchenturm in Eisenach. Und man sprach früher vom Gefängnis als vom Turm, im Turm. Also meine Oma sprach noch vom Gefängnis, dass er im Turm war. Und das war so in der Stadtmauer das Gebäude, in dem Leute eingesperrt wurden. Und Fritz Erbe ist bekannt geworden als Wiedertäufer. Ich komme gleich auf Täufer, auf Mennoniten zu sprechen und ich weiß, wir identifizieren uns nicht alle mit dem Mennonitentum oder mit diesem Namen, aber alle oder die meisten hier in der Zeit von Luther, vor 500 Jahren, wir wären alles Wiedertäufer. Alle, die auf ihren Glauben getauft sind in diesem Raum, wären in dieser Zeit Wiedertäufer, weil das Christen, die auf diese Weise Jesus nachfolgten, in ihrer ersten Generation alle als Kinder schon getauft waren, aber die Überzeugung hatten, ohne Heilserfahrung bedeutet eine Taufe gar nichts. Und mit dieser Einstellung hat man bei sehr vielen Dingen in der Gesellschaft angeeckt, weil das irdische Reich und das himmlische Reich waren verschmolzen und mit allem, was man in der Kirche behauptete, war man auch gleich in der Opposition oder im Einklang mit der Regierung. Die Wiedertäufer waren ganz klar nicht im Einklang mit ihren Regierenden. Die allermeisten fanden sich in einem Widerstand gegen den Staat wieder. Und dieser Widerstand war zu allergrößten Teil gewaltlos, weil auch das eine Festlegung war, das, was man im Reich Gottes erreichen will und kann, kann man nicht mit Waffengewalt erreichen. So waren diese Menschen sehr verfolgt und Zehntausende, Hunderttausende haben europaweit ihr Leben gelassen, praktisch auf jedem Marktplatz Norddeutschlands und Süddeutschlands, Ostpreußens und Preußens und Bayerns und Österreichs und auch in der Schweiz wurden diese Menschen verbrannt, gehängt und vieles andere mehr. So, und wieso ist das jetzt hier in Eisenach? Wieso gibt es in Eisenach eine Fritz-Erbe-Straße? Hat etwas mit dem DDR-Erbe zu tun, weil in der DDR berief man sich auf die Täufergeschichte als den Anfang des Widerstandes gegen die Dinge, wie sie sind, in ihrer ganzen Ungerechtigkeit und der Unterdrückung von Menschen. Denen danken wir dieses Andenken. So, dann aber der Fritz-Erbe, nochmal hier, er war ein großer Landwirt, ein Landwirt, der weit bekannt war. Und ein erstes Mal ist er verhaftet worden, so um 1530, da war er ungefähr 30 Jahre alt, weil er eine Täuferin bei sich versteckt hatte. Und Eisenach war zu dem Zeitpunkt so, dass es nicht klar war, zu welchem Stadtbereich es gehört. Und so gab es einen Kurfürsten und einen Landgrafen, die beide zuständig waren. Und der Kurfürst sagte natürlich, die richten wir hin, wie überall. Und der Landgraf sagte aber, aus Glaubensgründen werden wir doch nicht jemanden jetzt umbringen. Und nach einem Jahr, 1531, ist Fritz Erbe entlassen worden. Normalerweise bedeutete das, dass er seine Überzeugungen widerrufen hat. Und dann ist er aber wieder verhaftet worden. Ja, ihm ist ein Kind geboren und er hat diese Tochter nicht getauft. Dann ist er wieder verhaftet worden, wohl so mit 32. Und in diesen Turm eingesperrt worden. Und irgendwann merkte man, dass Leute aus der Stadt mit ihm reden, durch diese Fenster, die wir dort sehen. Ihn ermutigen und auch von ihm Ermutigung bekommen. Dann hat man die beiden verhaftet und im selben Jahr hingerichtet. Später passiert das noch mit drei weiteren. Diese Verhöre und Briefwechsel existieren alle, kann man alle nachlesen. Und dann beschloss man nach 7 Jahren, das wird hier zu brenzlig in Eisenach, dann hat man ihn in die Wartburg gesteckt und die war nicht so schön touristisch ausgebaut, man hat ihn dort versteckt. So, und dann kommt man in die Wartburg und da hinten ist ein Turm und in dem Turm ist auf 10 Meter Höhe, gibt es diese eine Luke und die heißt Angstloch. Da unten ist Licht, früher gab es keinen Strom und kein Licht da unten. Das war 10 Meter tief und dunkel. Und in diesem Loch saß Fritz Erbe dann 8 Jahre lang. Es gab eine einzige Chance für ihn zu widerrufen. Namhafte Theologen haben mit ihm gesprochen. Es ist also nicht irgendwie ein Bauernschicksal, sondern da wirklich Kurfürsten, Landgrafen und Bischöfe beschäftigten sich mit ihm. Er war sozusagen ein Laientheologe. Und man gab ihm 4 Wochen Bedenkzeit und einen Disput und er hat nicht widerrufen und ist da wieder ins Loch gebracht worden. Eines Tages hat ein Blitz eingeschlagen und durch lautes Rufen rettete Fritz Erbe die Burg. Dann hat man ihm aus Dankbarkeit ein Brett hingemacht in dieses Loch, dass er nicht mehr im eigenen Dreck weiterleben musste. Aber der ist dann gestorben, sein Grab gibt's, ohne nochmal sein Kind gesehen zu haben. Und wenn wir uns die Jahre anschauen, dann fällt es in die gesegneten Lutherjahre, in dieser Burg. Ja, so ist Geschichte. Wir haben unsere Lichtseiten und unsere Schattenseiten. Und es gibt Dinge, die vergehen nicht einfach. Das ist eine der Geschichten, aber die man auch ansprechen muss, weil bis heute ist das so, dass jeder evangelische Pfarrer sozusagen vereidigt wird, ordiniert wird mit dem Augsburger Bekenntnis und dort gibt es viele gute Behauptungen, wofür die evangelischen Christen stehen, aber es gibt dort auch Verwünschungen, wie heißen die Dinge, die Negierungen, aber ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist jemand hier vertrauter. So Verwünschungen. Und da werden auch die Täufer erwähnt als Menschen von einem anderen Geist. So, und dann ist 2010, fragt man sich 500 Jahre später, soll man darüber reden, was vor 500 Jahren passiert ist? Was hat das für einen Sinn? Gab es eine Veranstaltung in Stuttgart. Der Lutherische Weltbund hatte seinen 10. Kongress. Und im Bild sehen wir den Vorsitzenden der Mennonitischen Weltkonferenz und den Vorsitzenden des Lutherischen Weltbundes. 400 Bischöfe waren zusammen, sie vertraten 72 Millionen lutherische Christen, haben über alles Mögliche abgestimmt, hatten dafür farbige Karten, haben die bei der Abstimmung aufgehoben. Und dann kam diese Resolution, die Versöhnung mit den Täufern und Mennoniten. Und es gab eine Resolution dazu, sie wurde auch in Deutsch gelesen. Und Bischof Hansen, den wir dort im Bild sehen, sagte, wir wünschten als Lutheraner, wir könnten an diesem Tag sagen, ja, Luther und Melanchthon waren eben die Kinder ihrer Zeit. Aber wir sind hier in Stuttgart und der Bischof von Stuttgart schrieb viele Briefe, plädierte, dass man doch erkennen soll, dass die Täufer die Mission anders sehen, ein anderes Gemeindeverständnis haben, Jüngerschaft anders einordnen, aber eben unsere Brüder und Schwestern sind. Trotzdem haben Luther und Melanchthon die Hinrichtung der Täufer theologisch begründet und dazu aufgefordert. Und darüber wollten die Lutheraner an diesem Tag Buße tun. Aber nicht nur darüber. Das war umfassend und ohne irgendwelche Einschränkungen. Sie sagten, wir wollen auch um Vergebung bitten, dass wir eure Geschichte ignoriert haben und wenn nicht ignoriert, falsch dargestellt haben. In wissenschaftlicher Literatur, aber auch in populärer. Ja, ich war gerne dabei. Ich hörte so eine Buße zum ersten Mal, eine umfassende, ohne irgendwelche qualifizierende Bemerkungen. Ja, Das waren eben solche Zeiten. Waren es eben nicht. Und dann durften, ja, bei diesem Ereignis will ich nicht lange bleiben. Ich habe aber einen, ja, dann wurde abgestimmt. Und dann sagte Bischof Hansen, wir werden, dieser Kongress wird dafür bekannt sein, was wir hier machen. Und sagte, wir werden jetzt bei der Abstimmung über die Resolution der Versöhnung, der Buße und Versöhnung mit den Täufern und Mennoniten, werden wir nicht mit unseren Karten abstimmen, sondern, wem es möglich ist, durch das Hinknien und den anderen eben durch Aufstehen. Ja, und wir waren die Gäste, die geladenen Vertreter des Täufertums, des Mennonitentums. Und dann sahen wir 400 Bischöfe, die niederknieten und um Vergebung baten über 500 Jahre unheilsame Geschichte. Hier habe ich ein kurzes Video, das sind wirklich 1,5 Minuten in Englisch, und ich sage dann kurz dazu, was das in Deutsch ist. Aber für die, es ist einfach schön, im Wortlaut das zu hören.
Feelings after this action, Mennonite action,
today more? Well, there have been overwhelming emotions, tears that were both tears of sorrow for the past and tears of joy for this moment. There were feelings of delight that literally we can experience reconciliation, not something we just talk about, but it's something we do. To embrace the Mennonite leaders and be embraced by them was to be embraced by God's grace. And also feelings of great hope that maybe this is a gift to the world, to other churches, to other communities. The world knows so much today, our divisions and our brokenness, but the world doesn't get to experience healing as a public act of repentance and reconciliation. So we have received a gift today. As Lutherans, but as Lutherans and Mennonites, I think we've also given a gift today.
Geschenk der Vergebung bekommen, aber zusammen haben wir auch ein Geschenk gegeben, weil die Welt kennt so viel Spannung, auch in kirchlichen Gemeinschaften, so viel Trennung und ganz wenig Versöhnung. Ich mache mal weiter. Jetzt gehen wir mal zusammen, machen einen Sprung in die Gegenwart und sehen da unten Litauen. Sehen wir es?
Ja, das ist hier.
Litauen. 1400 war, im 14. Jahrhundert war das noch ein heidnisches Land, das letzte heidnische Land Europas. Der einzige Grund, warum es christlich wurde, damals war, der König von Litauen wollte die Königin von Polen heiraten und die war 13 Jahre alt. Dann sagten die Polen, okay, aber dann müsst ihr katholisch werden. Dann sagten die, okay, dann werden wir katholisch. Es gab keine Christianisierung, aber das Land galt ab dann als christlich. Natürlich wurden viele christliche Einrichtungen gebaut und Kirchen stehen überall, aber so ist Litauen. Und der Grund, warum ich dort immer wieder auftauche, ist eine Universität. In der Universität haben wir im Augenblick Studenten aus 30 Ländern. Viele kommen aus konfliktbeladenen Ländern, sowas wie Mazedonien oder Russland, Ukraine. Aber wir haben auch Leute aus dem Iran, aus Israel. Wir haben jetzt Syrer, Iraker, Jesiden und leben eine Gemeinschaft, eine Lerngemeinschaft, wie sie so in einem anderen Kontext noch nicht denkbar ist. Und dann haben wir dort Partnergemeinden, die durch Mission entstanden sind. Und wir kamen zusammen und man wollte wieder mit mir reden, darüber reden, wie ist das Verhältnis unserer Gemeinden mit der MB-Mission. Und man dachte bestimmt, wir werden auch über Budgets reden und so. Aber als dieses Treffen näher kam, wurde mir auch immer deutlicher, es muss um mehr gehen als um irgendwelche Projekte. Weil wir sind 25 Jahre nach Anfang der Missionsarbeit, stehen wir da immer noch in den Startlöchern und eine Gemeinde ist schon wieder verschwunden und den anderen geht das nicht gut und es ist keine Gemeinde bekannt, der es gut geht in Litauen. Und Litauen ist eben ein Land, ich habe es hier auch schon erwähnt, ich sage es jetzt auch mit der Aufforderung um Gebet, in dem weniger Hoffnung ist als in jedem anderen Land der Welt. Wie sieht sowas aus? Ja, eben Selbstmorde in jeder Generation, in beiden Geschlechtern, immer die Nummer eins in der Welt. Und noch nie ist ein Land in Friedenszeiten von so vielen Menschen verlassen worden, prozentual. Und wenn man mit Leuten redet, reden die nichts Gutes über ihr Land und über ihre Landsleute und über sich selbst auch nicht. Und die Leiter in christlichen Kreisen klappen zusammen. Wir sitzen hier auch und wissen, ja, der Dekan unserer Bibelschule, jetzt nicht LCC, die haben noch eine Bibelschule, ist von seiner Frau weggeschickt worden und hat auch schon die Scheidungspapiere unterschrieben. Was macht das jetzt mit der Bibelschule? Das ist praktisch also so ein Dienst, wie Eduard Adam in Bracke hat, Studienleiter. Was macht man dann wie geht man dann weiter vor mit der Bibelschule? Und es scheint so, dass man jedes Mal so ein Thema zu bewältigen hat. Und dann schauen wir in die Vergangenheit. Und dann sagen wir uns, wie ist die geistliche Wirklichkeit dieses Landes? Und wie kann dieses Land heilen? Und wenn man in die Vergangenheit schaut, weiß man, da gab es im 20. Jahrhundert so viele Wellen der Gewalt, die über Litauen drüber rollten, durch Besatzung, durch die Mächte, alle paar Jahre, dann waren die Deutschen wieder weg, dann waren die Russen da, dann waren die selbstständig, dann waren die Deutschen wieder da und so weiter. Aber da gibt es ein furchtbares Kapitel und das hat mit dem jüdischen Leben in Litauen zu tun, mit dem Volk Gottes. Und hier sehen wir die deutschen Besatzer und wie wir wissen, steht auf jeder Schnalle der Gürtel dieser Leute Gott mit uns. Auch bei den beiden Offizieren, die wir hier im Bild sehen, steht Gott mit uns. Und dort hinten stehen die Leiter der jüdischen Gemeinde in Schaulei, dem Ort, wo unsere größte Gemeinde der Neuzeit her ist. Und sie werden hingerichtet. Und dann sind 2 Jahre Besatzung da. Die Leute mit den weißen Armbinden sind Litauer. Und als die deutsche Besatzung komplett war, wurden in den ersten 2 Wochen bei Ausschreitungen über 1000 Juden umgebracht. Insgesamt in Litauen sind über 196.000 Namen bekannt von hingerichteten Juden. Und hier in Schaulei gibt es eine Fabrik, eine bekannte Ledergerberei, Schuhfabrik. Hier wurden Stiefel hergestellt für die Wehrmacht. Am Ende gab es hier ein Ghetto, jüdisches Ghetto, um diese Fabrik herum mit bis zu 5.000 Einwohnern. Das ist ein Bild von vor ein paar Wochen. Sieht wie ein Mahnmal aus, aber nirgendwo findet man eine Aufschrift, die etwas bedauert. Kein Denkmal, keine Buße und ja, man versucht dort irgendwo ein Stückchen heile EU unterzubringen mit Zuschüssen. Und dann baut man auf diesem Gelände irgendwelche kleine Dinge hin, aber ich hatte auch eine Möglichkeit im Radiointerview darüber zu reden und ich sagte, über sowas wird nie Gras wachsen. Das steht uns ganz deutlich vor Augen. Da wird niemals Gras drüber wachsen. Mehr als die Hälfte der Einwohner Schauleis waren mal Juden und jetzt sind es 300 Leute. Die Stadt Vilnius wurde mal das Jerusalem des Nordens genannt, gab 160 Synagogen, jetzt gibt es eine. So, und dann gab es diesen 5. November 1943. Da gab es eine Säuberungsaktion. Kinder, Behinderte und Alte waren nutzlos für die Stiefelproduktion, für die Wehrmacht. Und dann hat man sie alle in ein Vernichtungslager abtransportiert. 574 Kinder. an einem Tag und ihre Eltern mussten weiterarbeiten in der Schuhproduktion. Hier ist ein Brunnen, da spricht man davon, dass hier zwei Kinder überlebt haben, die sich hier versteckt hatten. Und da kommen Juden von, ich weiß nicht, wo von überall und stapeln hier ab und zu Steine in diesem Garten, an diesem Brunnen, im Gedenken. Jetzt könnte man sagen, wieso beschäftigt uns das? Ja, ich denke, an diesem Wochenende, vielleicht oder an einem davor, ist ein Verrückter in Stockholm mit einem LKW in die Menge gefahren. Ein Usbeke, ein Verzweifelter, ein Verrückter, ein Asylant, mit dem das Bleiben verneint wurde. Und dann sind wir natürlich geschockt und trauern um die vier unschuldig Gestorbenen, deren Leben da beendet wurde. Aber es gab eben auch solche Dinge, da verblassen alle die Nachrichten, die wir in der Gegenwart haben. Wenn zwei christliche Nationen, Deutschland und Litauen, sich zusammentun und eben 574 Kinder vernichten, weil die jüdisch sind. Und das ist natürlich eine Geschichte, die belastet. Und wir können uns jetzt sagen, ja gut, das können wir uns einreden. Aber wir kommen gleich auf die Sichtweise Gottes. Hier in der Lederjacke ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Wir hatten eine Rüstzeit zusammen und dann sind wir mit ihm auf dieses Gelände gegangen. Ich bin umringt von Pastoren. Ich übersetze hier gerade einen Pastor Walter Jakobait aus Neuwied. Neben mir sind noch litauische Pastoren. Wir stehen hier auf einem Gelände. Ganz weit hinten sieht man Mauern. Ein riesiges Gelände. Das ist ein jüdischer Friedhof. 250 Jahre lang war das ein Friedhof. Ich könnte euch sagen, es gibt dort einen Gegenstand, der so groß ist wie dieser, der daran erinnert. Nee, da ist nichts mehr. Es war eine Müllhalde, bis die Botschaft Israels gesucht hat, wo dann dieser Friedhof ist. Und hier einen Gedenkstein, dann hat man die Mauern entdeckt und einen Gedenkstein gesetzt. Grabsteine wurden zum Wegebau verwendet und zu allen möglichen anderen Dingen. Aber es ist hier nur ein Andenken der israelischen Gemeinde, der jüdischen Gemeinde, nicht aber ein Ort des Gedenkens für Litauer, für Deutsche, für andere, die dafür Verantwortung trugen. Und dann haben wir uns hier, ja, wir haben uns ausgesprochen, wir haben um Vergebung gebeten, wir haben gebetet, dass Gott dieses Land heilt. Kann dieses Land geheilt werden? Und dann komme ich zu etwas, wo Versöhnung ein Bonus ist. Versöhnung ist ein Geschenk. Was aber nicht ein Bonus ist, das ist Buße. Zu Buße sind wir aufgefordert. Und da sagt Gott, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sagen wir mal, das bezieht sich auch auf uns Deutsche, als christliches Land. Und in der Nazi-Zeit haben wir das noch viel freier bekannt als jetzt. Und die Litauer. Wenn also mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, betet und mein Angesicht sucht und umkehrt von seinen bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und seine Sünden vergeben und sein Land heilen. Hier steht es. Ein Land kann geheilt werden. Natürlich, Wahlsonntag, wir haben Optionen, wir wollen es gestalten, aber es gibt auch kein einziges Land auf Erden, das nicht Heilung braucht. Und ich hatte vor kurzem war ich wieder in Berlin, bei Sitzung der Deutschen Evangelischen Allianz. Das Büro ist direkt am Brandenburger Tor. Schaut mal aus dem Fenster, ist ein riesiges Grundstück, das Beste, das frei war. Und das ist übersät mit Ställen, es ist ein Gedenkfeld, ein großes Monument, in dem wir als Volk Buße tun, wo wir umkehren von diesen Wegen und wo wir demütig vor Gott stehen, vor unserer eigenen Schuld. Ich bin so dankbar dafür. Und so etwas sehe ich in Litauen noch nicht. Und der Vers 15 ist mir neu gewesen in diesem Zusammenhang, in der Vorbereitung. Gott sagt, wenn das nicht der Fall ist, dann mag es Gebete geben an diesem Ort, aber meine Augen sind zu. Ich sehe diese Leute nicht. Meine Ohren sind zu. Ich höre diese Gebete nicht. Und das betrifft Litauen. Das betrifft nicht nur Litauen. Das sind große Geschichten, aber auch kleinere. Jetzt angesichts der fortschreitenden Zeit, ja, lass uns mal Jesaja 1 in der Mitte nehmen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wenn ihr Blutschuld nachschaut in der Bibel, dann findet ihr weit über 30 Verse, wo es darum geht. Und Psalm 9, Lob singt dem Herrn, der in Zion wohnt, verkündigt seine Taten unter den Völkern. Soweit klingt das nach fröhlichem Lobpreis, Mission und Freude. Und dann heißt es, dann er forscht nach der Blutschuld und denkt daran. Er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Das sind die Friedhöfe, das sind die Gräben, das sind die Müllhalden, die zu Gott lauter schreien als die Anstrengungen, die wir unternehmen. Als ich mit den Pastoren in Litauen zusammen war, sagte einer, Gott hat zu mir durch diesen Text gesprochen. Gedenke daran, was dir Amalek antat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Ja, Israel auf der Flucht im schwächsten Augenblick. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachhut abschnitt. Alle Schwachen, die zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie er Gott nicht fürchtete. Wenn dir nun der Herr, dein Gott, Ruhe gegeben hat, vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbe gibt, um es in Besitz zu nehmen, so solltest du das Andenken an Amalek unter dem Himmel vertilgen. Vergiss es nicht. Gott spricht ein Urteil über seine Feinde und sagt, die Völker dieser Erde werden euch vergessen. Das betrifft Litauen, betrifft nicht nur Litauen. Ich habe hier mit Absicht andere Bilder weggelassen, aber da gibt es, ja, hier in Litauen haben wir eine Geschichte vor uns, die liegt 70 Jahre zurück. Diese Geschichte liegt 100 Jahre zurück. 1,5 Millionen christliche Armenier. Da vorne ist eine Kirche der Armenier mit den Gemeinde- und Gemeinschaftsmitgliedern, die alle tot sind. Das ganze Land ist übersät mit Ruinen von Kirchen. Ich sprach eben von Ruinen von Synagogen. Hier sind Ruinen von Kirchen, Tausende. Und wir kämpfen um die Zukunft der Türkei durch Mission, durch Ausbreitung des Evangeliums, durch persönlichen Einsatz. Ich erwähne hier noch einmal Hakan, den wir als Gemeinde auch schon unterstützt haben in diesem Jahr mit seiner Frau Eschay. Gott hat ihm aufs Herz gelegt, Türken zum Glauben zu führen, aber als den Weg dahin ist eine versöhnte Vergangenheit und der Dienst der Versöhnung. Und er ist aufgebrochen und zieht durch die Länder und trifft sich mit armenischen Pastoren. Türkische Pastoren mit armenischen Pastoren. Bis Staatsoberhäupter das jemals tun werden, wird noch ein Weilchen dauern. Aber als Christen sind wir eine Gemeinschaft der Versöhnung. Wir wissen um Versöhnung, wir wissen um Vergebung. Und hier sind sie am zentralen Denkmal in Armenien am Tag des 100-jährigen Gedenktages des Völkermordes an den Armeniern und sind eben als der halbe Kreis in Türken. Der andere halbe Kreis sind Armenier. Die kamen auch nach Fresno, Kalifornien und haben in einer armenischen Gemeinde mitgeteilt, mit welchem Anliegen sie gekommen sind. Ein armenischer Geschäftsmann hat auf sein Werbeschild am Supermarkt geschrieben, ein Türke hat meine Mutter um Vergebung für den Völkermord gebeten. Beide haben geweint und haben sich umarmt. Großes Schild. Ja, kann man Völkermord vergeben? Das wohl nicht. Ungeschehen machen kann man es nicht. Aber man kann zur Schuld stehen. Und ja, Lasst euch versöhnen mit Gott. Das war der Text, mit dem wir angefangen haben. Das gilt in diesen großen Strichen, die ich gezogen habe durch die Geschichte, 500 Jahre zurück, 100 Jahre zurück, 70 Jahre zurück. Der Prophet Daniel war jemand, der hat nicht nur die Bibellese gemacht jeden Tag, sondern auch noch mitgeschrieben, was er dabei liest und Eindrücke, die er gewinnt. Machen manche Leute bis heute so, Jahrtausende später. Und kaum einer war heiliger und frömmer und wohlgefälliger vor Gott. Aber da ist er im ersten Jahr des Darius, und hier sind die Zeitangaben, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte, zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen, unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zum Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach: Ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten, wir haben gesündigt. Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes gesprochen haben. Und so geht es weiter. Wir schämen uns für die Schuld, die wir vor den Menschen haben und vor dir. Am Ende: Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh. Da begegnet uns das wieder. Dass 70 Jahre kein Hören und kein Sehen da war, weil keine Buße da war. Und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Einer der heiligsten Leiter der Geschichte, niemand war einflussreicher als er, ist hier auf Knien in Sack und Asche für die Geschichte seines Volkes. Und er macht etwas darüber. Und als wir mit den Litauern da auf dem Friedhof fertig waren und ich sagte, jetzt wird Gott uns doch etwas vor die Füße legen, was wir anfassbar anders machen werden als bisher. Und wird uns Möglichkeiten geben, Versöhnung zu leben, Versöhnung zu gestalten. Und dann war ich sehr bewegt, als ich war dabei, mich von anderen zu verabschieden. Und dann habe ich gemerkt, unser litauischer Kreis hat sich aufgelöst. Sie haben Plastiktüten, Einkaufstüten aus ihren Autos geholt und haben sich über das ganze Gelände dieses leeren Friedhofs verteilt und haben Müll eingesammelt und den Platz schöner gemacht, als ein Akt auch der Buße und Demut. Und so geht es in den großen geschichtlichen Schritten unserer Menschheit, aber so ist es auch in unseren Familiengeschichten, in unserer Gemeindegeschichte und in unserer persönlichen Geschichte. Und wenn wir heute einen Gemeinschaftstag haben, darf auch das ein Tag der Versöhnung sein, ein Tag des Suchens des Angesichts Gottes, der Demut vor ihm, ein Tag, wo wir auch Fremden anders begegnen als sonst, wo wir nicht auf der Seite des Hasses sind, der Vorurteile, sondern auf der Seite derer, die Brücken bauen. Und ja, lass uns beten für unser Land, das ja viel Leid um die Welt getragen hat, dass wir heilen und auch für andere heilsam sind. Und ich freue mich über viele Menschen, die so Unheilvolles erleben in ihrer Generation, in ihren Ländern und dann auf einmal in Detmold Nord auftauchen und hier eine andere Gemeinschaft erleben. Wir hatten einen Tschetschenen vor einem Jahr zu Besuch und er schrieb anschließend: Danke, dass ihr und eure Freunde ein Klima der Liebe um uns herum erzeugt haben, die ganze Zeit. Das kannte er von nirgendwo. Ja, lasst uns aufstehen und beten, dass Gott sich erbarmt über die Völker dieser Erde, über Litauen, über die Türkei, unsere Länder heilt, unsere Geschichte heilt und uns eine Gemeinschaft der Versöhnung sein lässt.